Wie starb Jamal Khashoggi? Toter wurde angeblich im Garten des saudischen Konsuls versteckt. Beunruhigende Studie. Forscher finden Mikroplastik im menschlichen Körper. Und die Hochzeit steht bevor. CSU und Freie Wähler in Bayern auf Koalitionskurs.
Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 23. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Wer hat das Drehbuch für diesen Krimi geschrieben? Das muss man sich fragen, seitdem der saudische Journalist Jamal Khashoggi in Istanbul verschwunden ist. Doch diese Geschichte ist grausame Realität, mit Betonung auf grausam, wenn die bisher durchgedrungenen Erkenntnisse der türkischen Ermittler tatsächlich stimmen. Demnach wurde der Regimekritiker brutal gefoltert, bevor er starb. Mit Hochspannung war deshalb für heute eine Rede erwartet worden, in der der türkische Präsident Erdogan Einzelheiten zum Tod des Regimekritikers preisgeben wollte. Wer sich von Erdogan brandneue Details erhofft hatte, wurde enttäuscht. Aber dann schlug diese Nachricht ein wie eine Bombe. Angeblich wurden Leichenteile des ermordeten Khashoggi gefunden. Wir fragen unseren Nahost-Korrespondenten Gil Jaron. Gil, was weiß man bisher darüber?
Ja, wie jetzt eine britische Nachrichtenagentur meldet, soll die Leiche Khashoggis in der Villa des Konsuls in Istanbul im Garten dort gefunden worden sein. Sie soll zerstückelt worden sein und Zeichen von Misshandlung aufweisen. Das sind jetzt die neuesten Berichte, die sind noch nicht offiziell bestätigt.
Erdogan hat ja von einem barbarisch geplanten Mord gesprochen. Die Türkei habe starke Beweise an der Hand. Welche Beweise gibt es denn?
Ja, höchstwahrscheinlich gibt es die, aber Erdogan hat sie in seiner Rede nicht vorgelegt. Was es gibt, ist sehr starke Indizien dafür, dass der Mord von Khashoggi geplant war im Voraus und dass er auch ziemlich barbarisch abgelaufen ist. Was die Planung betrifft, da haben wir mehrere Saudis, die in verschiedenen Privatjets in die Türkei fliegen und dort nur für wenige Stunden bleiben und direkt nach dem Mord wieder abreisen. Dafür gibt es keine andere Erklärung, als dass es geplant war, ihn zu ermorden. Dazu gesellt sich auch der Fakt, dass ein Gerichtsmediziner, der für Toxin bekannt ist, mitgebracht wurde. Der wurde bestimmt nicht dahin gebracht, um sich mit Khashoggi einfach nur über medizinische Angelegenheiten zu unterhalten.
Gab es sonst noch was Brisantes, das Erdogan gesagt hat?
Das Brisanteste, was Erdogan im Prinzip gesagt hat, das war eine Forderung, die er aufstellte, nämlich, dass die Schuldigen am Mord von Khashoggi in Istanbul selbst vor Gericht gestellt werden sollen. Das ist eine sehr brisante Forderung von den Saudis, denn vor Gericht könnten diese Menschen Dinge aussagen, die dem saudischen Regime sehr unangenehm sind. Und so ist das eine Forderung, der die Saudis wohl kaum nachkommen wollen. Damit hat er im Prinzip den Druck auf Saudi-Arabien erhöht. Ich bin sehr gespannt, wie die Saudis darauf reagieren.
Jetzt steht Saudi-Arabien ja extrem unter Druck. In Riad hat heute eine Wirtschaftskonferenz begonnen. Da haben viele Schwergewichte der internationalen Wirtschaft abgesagt. Welche Auswirkungen hat also der Fall Khashoggi?
Also bislang haben die Direktoren von 40 von insgesamt rund 150 Firmen ihre Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz abgesagt. Aber sie haben Vertreter von einem niederen Rang zu dieser Wirtschaftskonferenz geschickt, denn niemand will es verpassen, mit den Saudis Geschäfte zu machen. Da locken ja Milliardenverträge. Und so gibt es vorerst einen gedämpften Effekt, würde ich sagen. Zwar werden die Saudis international verurteilt, manche Leute distanzieren sich von ihnen, aber dennoch will keiner die Geschäfte mit den reichen Saudis verpassen.
Und zeigt die saudische Führung sich von diesem Gegenwind beeindruckt?
Also im Augenblick nein, gibt sie sich eher trotzig. Sie besteht darauf, dass die höchsten Ränge, also vor allem der Kronprinz, von dem Mord nichts gewusst haben will. Wenige Menschen schenken dem international Glauben. Und der Kronprinz wurde durch diese Affäre vorerst nicht geschwächt, sondern sogar gestärkt. Denn der König hat ihn zum Vorsitz eines neuen Komitees bestimmt, das die Sicherheitsdienste jetzt reformieren soll. So wurde der Kronprinz jetzt nicht schwächer durch die Affäre, sondern im Inland erstmal stärker. Ob die internationale Isolation ihn doch noch schwächen kann, das müssen wir noch abwarten.
Immer wieder wird vor kleinsten Plastikpartikeln in Kosmetika, in Gewässern und im Essen gewarnt. Jetzt zeigt eine aktuelle Studie, Mikroplastik ist offenbar längst in uns Menschen angekommen. Forscher aus Österreich berichten, sie hätten erstmals Mikroplastik in Stuhlproben von Menschen nachgewiesen. Die Teilnehmer der Studie stammen von verschiedenen Kontinenten. Sie sind zwischen 33 und 65 Jahre alt und kennen sich nicht. Jutta Rippock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Jutta, wie ist die Studie denn abgelaufen?
Eine Woche lang haben alle Teilnehmer in einem Ernährungstagebuch aufgeschrieben, was sie so essen und trinken. Darunter waren auch in Plastik verpackte Lebensmittel und Getränke aus PET-Flaschen. Die meisten haben auch Fisch oder Meeresfrüchte gegessen. Mhm. Ja. Und am Ende fanden die Forscher der Medizinischen Uni Wien dann in den Stuhlproben 9 verschiedene Kunststoffarten in der Größe von 50 bis 500 Mikrometern. So ein Mikrometer, das sind umgerechnet 0,001 Millimeter, also ein Tausendstel von diesem kleinen Strichlein, was du auf einem Maßband siehst.
Okay.
Und man muss dazu sagen, das ist alles überhaupt noch nicht repräsentativ. Die Wissenschaftler haben die Studie zunächst nur mit 8 Probanden gemacht, weil bisher so gut wie nichts über Mikroplastik im Organismus bekannt ist. Und die wollten einfach erstmal, bevor sie eine große Studie starten, sehen, ist das wirklich ein großes Thema? Und ja, danach sieht es aus. Jetzt wollen die Wiener Forscher tatsächlich eine große Untersuchung angehen.
Ich denke, es ist ein Riesenthema. Weiß man denn, was diese Mini-Plastikteilchen im Körper mit uns machen?
Da dürften die Forscher noch viel zu tun haben, um das genau zu klären. Bei uns in Deutschland hat das Bundesinstitut für Risikobewertung jetzt auf die Studie aus Österreich reagiert. Und die sagen im schönen Behördendeutsch, eine gesundheitliche Bewertung zur Aufnahme solcher Partikel ist derzeit nicht möglich. Für eine entsprechende Beurteilung liegen dem BfR im Moment keine belastbaren Daten vor. Mhm. Zu gut Deutsch, die Experten dort haben noch keine Ahnung, welche Auswirkungen Mikroplastik im Körper hat. Sie sind aber auch nicht überrascht über den Fund der österreichischen Forscher. Da heißt es vom Bundesinstitut, die Aufnahme von Mikroplastik in den Magen-Darm-Trakt und damit der Nachweis im Kot sei erwartbar, da etwa Zahnpasta mit Mikroplastik auch versehentlich verschluckt werden kann oder Spuren von Plastik auch in Lebensmitteln sein können.
So. Aber ganz kurz, was heißt versehentlich verschluckt? Ich meine, Mikroplastik löst sich ja nicht auf, wenn ich Zahnpasta benutze. Es ist ja automatisch im Mund und damit in meinem Körper.
Ja, jeder. Ich denke, beim Zähneputzen, jeder schluckt mal was runter.
Absolut.
Das einfach, okay. Passiert einfach immer. Okay. Gut, jetzt könnte man sagen, im besten Fall rutscht das Ganze durch und kommt unten wieder raus, alles gut. Aber man weiß das eben noch nicht so genau. Und es hat schon vor Jahren mal ein Experiment gegeben, da hat eine Großfamilie 4 Wochen lang auf Plastik verzichtet. Da ging es um den Umgang mit Plastikgegenständen überhaupt, also von der PET-Trinkflasche über Spielsachen bis hin zu Unterhaltungselektronik. Und da hat man hinterher festgestellt, dass die Familie viel weniger Schadstoffe im Urin hatte, weil sie das alles nicht mehr benutzt hat. Denn im Plastik sind Giftstoffe, die sich in unserem Körper ansiedeln. Jetzt wäre also herauszufinden, ob auch Mikroplastik in unserem Körper solche Giftstoffe absondert. Und wie gesagt, da wird die Forschung noch viel zu tun haben.
Okay. Zahnpasta, darüber haben wir ja schon geredet. Woher sonst kommen noch diese ganzen Mini-Plastikteilchen in unserem Körper?
Da gibt's viele Quellen und das macht es auch teilweise so schwer, uns davor zu schützen. Kosmetika, Duschgels und so weiter. Da kann man auf jeden Fall auf ökologische Sorten zurückgreifen. Aber Mikroplastik kommt zum Beispiel auch aus Autoreifenabrieb oder aus der Zerkleinerung von Bauschutt. Vieles geht in die Gewässer.
Okay.
Und bekannt ist ja auch, dass unsere Meere dramatisch vermüllt sind mit Plastikansammlungen von gigantischem Ausmaß, so groß wie ganze Länder. Und alles, was dadurch Salzwasser, Wellen und Organismen zerrieben wird, das wabert im Meer rum, in den Schichten des Ozeans, kilometertief hinab bis in die Tiefsee. Und das nehmen ja wiederum die Fische aus, die wir dann essen.
Ja, aber jetzt einfach keinen Fisch mehr essen, kann ja nicht die Lösung sein. Wie kann ich mich denn schützen? Was kann ich gegen die Plastikflut generell vielleicht sogar tun?
Also ganz viel ist schon gewonnen, wenn wir auf dieses ganze Wegwerfplastik verzichten. Mittlerweile gibt's ja auch in den Modeläden schon keine Plastiktüten mehr. Mhm. Beim Lebensmitteleinkauf das Obst und Gemüse einfach in den Einkaufswagen legen, ohne diese dünne Plastiktüte. An der Wursttheke darf man aus Hygienegründen leider keine Gefäße von zu Hause über den Tresen reichen. Aber man kann ja zum Beispiel bei der Wurst drum bitten, diese Zwischenplastiklagen wegzulassen und sich das Ganze dann ohne Umverpackung über die Theke geben lassen. Für die Brotzeit in Schule oder Kindergarten wiederverwendbare Pausenbrotboxen nehmen zum Beispiel. Also, und wenn man einmal damit anfängt, dann macht es auch irgendwie Spaß und es kommt mit der Zeit, kommen noch ganz viele eigene Ideen zum Plastikfasten dazu.
Okay, also ein bisschen was geht immer. Vielen Dank, Jutta.
Gerne.
Keine Balkonbilder, keine Gerüchte, die nach draußen dringen. Die Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern in Bayern sollen anders laufen als die Jamaika-Gespräche nach der Bundestagswahl, die am Ende ja bekanntlich gescheitert sind. Bayerns Ministerpräsident Söder und Freie Wählerchef Aiwanger wollen selbst kontrollieren, was aus den Verhandlungen öffentlich bekannt wird. Heute haben sie eine erste Zwischenbilanz gezogen und die klingt nach Harmonie am Verhandlungstisch.
Es ist nicht so, dass wir uns den ganzen Tag in den Armen liegen, aber wir haben es bislang nicht bereut, ganz im Gegenteil. Das war aus unserer Sicht bislang die absolut richtige Entscheidung und wir spüren auch einen gemeinschaftlich getragenen Geist. für ein bürgerliches und auch bürgernahes Bayern uns weiterzuentwickeln.
Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Konstellation, auch deshalb, weil wir aufgrund unserer bürgerlichen Mitte, die wir beide vertreten, ja eigentlich den Grundkonsens haben und nicht über Kreuze und solche Dinge Grundsatzdebatten führen müssen, sondern an den Sachthemen sehr schnell angekommen sind.
Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit von CSU und Freien Wählern soll die Unterstützung von Familien sein.
Wir wollen aber auch eine Weiterentwicklung erreichen. Und die Weiterentwicklung geht zum Beispiel darin, dass wir uns als eine Familienkoalition verstehen, die ganz besonders, was die Betreuung von Kindern betrifft, ein klares Signal für Familien setzt. Ich glaube auch, kann man sagen, für Alleinerziehende.
Allerdings nicht auf Pump, wie Söder betont.
Ja, was ich, glaube ich, das Wichtige finde, klare Stabilitätskriterien vereinbart, wenn es zum Beispiel um den Haushalt geht, dass der ausgeglichene Haushalt bleibt, dass die Schuldentilgung bleibt und damit auch der Rahmen definiert ist, wie Bayern sich zukünftig als Land auch finanziell aufstellen soll.
Genau da könnte allerdings der größte Konfliktpunkt liegen. Die Freien Wähler haben ein teures Wahlversprechen gemacht, eine kostenfreie Kita. Die CSU hingegen will an ihrem kurz vor der Landtagswahl eingeführten Familiengeld festhalten. Ob sich da ein Kompromiss andeutet, verrieten Söder und Aiwanger nicht. Sie scheinen sich aber so nah zu sein, dass sich der Freie Wählerchef die wichtigsten ausgehandelten Punkte schon am kommenden Samstag bei einem Parteitag in Regensburg absegnen lassen will.
Das werde ich wohl anstreben, dass wir bis dorthin unsere Leib- und Magenthemen hoffentlich soweit unter Dach und Fach haben, dass ich vor meine Mitglieder treten kann und sagen, ich sehe jetzt bei den wichtigsten Themen den Durchbruch so weit gegeben, dass es für uns besser ist, wir regieren mit, als wir regieren nicht mit.
Das sollte dann ein sogenannter Vorratsbeschluss werden. Am Ende brauche man wohl keinen Parteitag mehr, um die Koalition endgültig zu besiegeln, meint Aiwanger. Einen Seitenhieb konnte sich übrigens Ministerpräsident Söder nicht verkneifen, und zwar auf die Grünen, die als zweitstärkste Kraft auch als Koalitionspartner in Frage gekommen wären und unter anderem für eine ökologische Politik geworben hatten. Das können wir auch, signalisiert Söder.
Wir wollen, dass Bayern weiter modern bleibt, dass Bayern wirtschaftlich stark bleibt, dass aber dabei die nachhaltige Entwicklung ganz entscheidend ist. Wir wollen ökologische Politik machen und ökologische Politik können CSU und Freie Wähler sehr gut machen.
Tja, so viele schöne Worte, aber wenig konkreter Inhalt. Hans Oberberger, unser Bayern-Reporter für Landespolitik, bitte übersetz uns das doch mal. Was können die Menschen in Bayern von dieser Koalition jetzt erwarten?
Naja, es läuft im Moment offenbar genauso, wie man das erwarten konnte. CSU und Freie Wähler haben festgestellt, dass sie inhaltlich in den meisten Punkten übereinstimmen, zumindest schon mal was die Grundrichtung anbelangt. Das hat diesen Verhandlungen insgesamt bisher einen recht entspannten Charakter gegeben, weil allen Beteiligten klar ist, dass es hier keine tiefergehenden Orientierungsdebatten mehr geben wird. Also handelt man jetzt quasi Punkt für Punkt ab, wobei es eben in dem ein oder anderen Detailpunkt durchaus noch sachliche Differenzen gibt. Zum Beispiel in der Familienpolitik. Die Freien Wähler wollen eine zumindest weitgehend kostenlose Kinderbetreuung. Die CSU will nicht auf ihr neues Familiengeld verzichten. Grundsätzlich könnten beide mit beiden leben, nur man kann sich halt nicht alles leisten. Also wird man sich wohl auf einen finanzierbaren Kompromiss einigen. Was am Ende dann rauskommt, das wird eine leicht angepasste CSU-Politik sein, vielleicht tatsächlich etwas bürgernäher. Dafür muss wohl die Wirtschaft die ein oder andere Kröte schlucken, etwa beim Bau der dritten Startbahn. Der dürfte erstmal auf Eis liegen bleiben.
Und wie geht das jetzt weiter? Also was bedeutet dieser Vorratsbeschluss von Aiwanger auf dem Freie Wählerparteitag am Wochenende?
Ja, das bedeutet letztlich auch, dass die Freien Wähler jetzt schon nicht mehr wirklich glauben, dass bei diesen Koalitionsverhandlungen noch was schiefgehen könnte. Deshalb gibt sich Aiwanger so zuversichtlich, dass das, was sie diese Woche hinkriegen, den Delegierten schon reichen wird. Nächste Woche wird dann quasi nur noch am Feinschliff gearbeitet. Und dann kann man auch den Deckel drauf machen, eventuell in Form eines Kabinettszuschnitts. Das soll ja erst ganz zum Schluss kommen, also wer kriegt welche Ministerien. Aber auch da dürften keine Riesenüberraschungen rauskommen. 3 Ministerien für die Freien Wähler seien realistisch, hat Aiwanger ganz zu Beginn schon mal gesagt. Und auf das könnte es dann auch rauslaufen. Kurz, so wie sich's abzeichnet, werden das butterweiche Koalitionsverhandlungen. Und vor Ablauf der gesetzlichen Frist zur Regierungsbildung dürften die beiden Parteien sogar noch Zeit für einen entspannten Betriebsausflug haben, wenn sie dann noch wollen.
Danke, Hans. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Dienstag, den 23. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.